Ja, er will.
Mein Rucksack ist somit voll und ich bin bereit für ein neues Kapitel im Leben, um mich voll am Kanton Zürich zu widmen.
Der André Silberschmidt, bis jetzt Nationalrat für die FDP in Zürich, will in seinem Heimatkanton Regierungsrat werden.
Ja, ich will Regierungsrat vom Kanton Zürich werden. Zürich ist meine Heimat. Ich bin im Oberland aufgewachsen, habe dort eine Berufslehre gemacht, bin nachher in die Stadt Zürich gezogen, habe dort meine ersten politischen Spore abverdient im Zürcher Stadtparlament und wohne jetzt mit meiner Familie im Säuliamt.
Er ist damit nur der Letzte von einer ganzen Reihe von nationalen Politikerinnen und Politikern, die von Bern zurück in ihren Kanton zieht. Darin die Rede im Regierungsrat von Bern, Céline Wittmer und Balthasar Glättli im Zürcher Stadtrat, Roger Nordmann in der Regierung von der Watt. Was sagt der Trend über die aktuelle Schweizer Politik? Das finden wir heute raus in einer neuen Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Heute dabei Raffaele Birrer, Fabian Renz und Mario Stäuble. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Salut zusammen.
Salut zusammen.
Ich würde gerne mit einer kleinen Stilkritik anfangen. Das hast du vor allem gerne, Fabian. Und zwar mit diesem Video.
Ja, ich will Regierungsrat vom Kanton Zürich werden. Zürich ist meine Heimat.
Wir sehen der Andi Silberschmidt, beige Hose, weißes Hemd, irgendwo in einem Park in Zürich. Er macht Angela Merkel Hand.
Ich darf eine Firma aufbauen und wir beschäftigen heute über 150 Mitarbeitende an verschiedenen Standorten in der Deutschschweiz. Nebenbei habe ich mich akademisch ausgebildet im Bereich Finanzen wie auch Wirtschaftsrecht. Mein Rucksack ist somit voll und ich bin bereit für ein neues Kapitel im Leben.
Was ist mit ihm passiert? Seitdem ist der Andi Silberschmidt ein Boomer.
Ich finde es lustig, dass du das sagst, Philipp. Ich habe ja, wie du weißt, nicht so gerne Stilkritiken. Aber ohne, dass ich das Video schon gesehen hätte, habe ich im Fall den gleichen Gedanken gehabt. Ich habe gedacht, der Überflüger Silberschmidt wirkt überhaupt nicht wie 32. Er ist mit 32 schon bald Alt-Nationalrat. Er ist Unternehmer, er ist Verbandslobbyist, er ist mehrfacher Familienvater. Und jetzt macht er den Schritt in die Regierung, wo andere irgendwie so mit Mitte, Ende 50 oder so in Angriff nehmen.
Und das hast du gedacht, bevor du das Video siehst? Und dann
das habe ich gedacht, wo ich so ein bisschen das mitbekommen habe, nicht in den sozialen Medien dann geschaut habe, wie er sich dort inszeniert hat. Weil, also das ist schon recht bemerkenswert. Also vielleicht schon als erste Klammer, in der Schweiz hat man ja so allzu hohe Überflüger nicht so gern. Bei ihm ist einfach wirklich so, er hat irgendwie wie schon den Habitus so von einem älteren Mann. Das fällt jetzt immer mehr auf. Aber gleichzeitig sind so seine Kampagnen eigentlich recht modern. Eben jetzt auch das Video, das er gemacht hat, also dann via soziale Medien verbreitet. Und er verknüpft sehr geschickt eigentlich so die modernen, neuen sozialen Medien mit den traditionellen Medien. Also hat er zum Beispiel bei dir, Mario, das letzte Jahr schon so halb angekündigt, dass er kandidieren will. Oder? Er hat sich schon dort sehr in Stellung gebracht. Jetzt macht er es definitiv mit der NZZ und so. Er schaut wirklich, dass er alle mitnimmt und so. Aber gleichzeitig ja, wird er jetzt müssen beweisen, dass er nicht nur so ein smarter LinkedIn-Unternehmer ist, der gute Postings macht, sondern dass er auch eine breitere Wählerschaft jetzt muss ansprechen und nicht allzu geschliffen ist.
Aber komm jetzt, hast du nachher das Video sicher geschaut und was hast du denn gedacht?
Eben, nachher hat sich das eigentlich alles bestätigt, was ich jetzt gesagt habe.
Also ich finde, ja, man könnte es vielleicht so sagen, der André Silberschmidt ist ja auch ein junger Papi und hat gerade sehr viel auf dem Hut und vielleicht hat er sich nicht mega fest um seine Kleidung gekümmert, bevor er das Video aufgenommen hat. Keine Ahnung. Ich habe jetzt auch gefunden, es wirkt so seltsam alterslos und das passt schon ein bisschen zu dem, was du sagst. Es ist wie so ein bisschen, also nicht wie jemand, der erst gerade 30 überschritten hat. So. Und es ist lustig, weil einerseits ist er sehr modern in seiner Kommunikation, aber inzwischen haben ihn andere auch auf den sozialen Medien, wie sie es visuell darstellen und wie sie es inszenieren, schon überholt wieder. Aber gleichzeitig kann man sagen, es funktioniert da immer noch. Also ich habe dann kurz geschaut und gesehen, es sind 1500 Likes auf dem LinkedIn-Video. Also das wird schon wahrgenommen, was er macht. Es funktioniert, das kann man glaube ich schon sagen.
Ja, und gleichzeitig muss man sagen,
Kandidatur für eine Kantonsregierung, das ist ein bisschen eine andere Angelegenheit als Kandidatur für Nationalrat, oder? Also wenn man in Nationalrat will, dann kann das durchaus ankommen, wenn man sich so ein bisschen jugendlich und frech und frisch verkauft und inszeniert. Hingegen bei Kantonsregierungen, dort tendieren viele Wählerinnen und Wähler ja schon dazu, ein bisschen gestandene Persönlichkeiten zu wählen, solche, die eben nicht jung und flippig wirken, sondern derartige, die so eine gewisse Aura schon haben, oder so eine gewisse Patina. Und so gesehen kann es vielleicht ein Stück weit doch auch einem gewissen Kalkül entsprungen sein, oder dass der André Silberschmidt sich jetzt da eben so als mit einer gewissen Gravitas jetzt präsentiert hat.
Aber Fabian, findest du, er ist bisher für jung und flippig gestanden, um dich zu zitieren?
Ja, also sagen wir es mal so, es ist sicher nicht von ungefähr gekommen, dass er vor ein paar Jahren eben der Hans-Ueli Bigler aus dem Nationalrat verdrängt hat. Also der Bigler, so einen gestandenen, älteren Politiker.
Der ist der älteste Mensch von der Schweiz, oder?
Das will ich jetzt so nicht gerade sagen, aber so diese Jugendlichkeit, ich glaube, das ist schon ein Attribut gewesen, wo André Silberschmidt in der Startphase von seiner Karriere geholfen hat. Aber ich glaube, es wäre ihm jetzt nicht unbedingt wahnsinnig nützlich bei der Kandidatur für den Regierungsrat.
Was man noch ergänzen kann, er sagt ja selber immer von sich mit einem leichten Augenzwinkern, er sei ein Streber. Und es passt halt schon auch so ein bisschen, wenn man das sieht. Und man merkt dann auch, das Video ist sehr gut vorbereitet, es ist mehrere Minuten lang, wo all die Punkte dann kommen, was alles muss gesagt sein und so. Also das ist sehr strebsam.
Hat das alle bis zum Schluss geschaut?
Ja.
Bravo. Das war die stilistische Wertung von diesem Video. Jetzt machen wir noch eine politische Wertung. Die FDP im Kanton Zürich war mal mit Abstand die wichtigste Partei im Kanton. Die FDP, die die Schweiz prägt hat, ist aus dem Kanton Zürich gekommen. Jetzt tut die Partei noch genau jemanden aufstellen für einen Regierungsrat. Ist das ein bisschen Kapitulation?
Ich habe das in einem Kommentar geschrieben. Ja, ich finde es ein Stück wie eine Kapitulation. Auch angesichts der Tatsache, dass so das Window of Opportunity im Kanton Zürich jetzt demmal eigentlich recht gross wäre. Also es werden mindestens 3 von 7 bisherigen nicht mehr antreten, vielleicht sogar 5 von 7 bisherigen. Das macht es automatisch einfacher, um neue Leute in die Regierung reinzubringen. Die FDP, die hat sehr lange, also bis vor 7 Jahren, hat sie 2 Sitze gehabt in der Regierung. Und dass jetzt angesichts von diesen vielen Rücktritten nicht versucht, wieder 2 Sitze zu erobern, ja, das ist jetzt nicht ein wahnsinnig tollkühnen Entscheid, muss man schon sagen.
Du sagst nicht ein wahnsinnig tollkühnen Entscheid, ich sage, es ist eine Bankrotterklärung. Ich finde, wenn sie 2019, du hast es gesagt, Fabian, den 2. Sitz verloren haben und jetzt verhalten sie sich absolut ambitionslos. Also sie sagen jetzt und begründen jetzt, sie wollen sich auf die Endkandidatur fokussieren, um den Sitz auch ganz sicher zu holen. Und sie sagen auch eigentlich relativ offen, dass sie befürchten, dass die Partei auch den Wähleranteil verlieren und darum auf Vorrat, wenn sie eigentlich gar nicht so viele Kandidaturen bringen. Sie räumen mit dem also eigentlich ein, dass sie nicht mal sicher sind, ob sie den Endsitz halten können, wenn sie sich nicht voll auf das fokussieren. Und eben, sie reden dann so von pragmatischen Wegen und so weiter. Und ich verstehe es also, dass die bürgerlichen Allianzpartner, die Mitte und die SVP, entsprechend verärgert sind über das extrem ambitionslose Verhalten. Die haben ja zusammen 4 Sitze und mit einem Einer-Ticket ist die Gefahr gross, dass jetzt, also aus bürgerlicher Perspektive, dass jetzt der Status quo so zementiert wird oder sogar, dass sie noch in der Summe verlieren. Klar, 2 Kandidaten, die hätten sich gegenseitig Stimmen weggenommen, aber das Risiko hat man jetzt aus parteistrategischer Sicht sollen eingehen.
Es ist ja noch ein bisschen komplizierter, weil noch nicht ganz klar ist, was mit dem Mario Fehr ist. Und sie behalten sich ja auch so ein bisschen das Hintertürchen offen und sagen, ja, allenfalls, je nachdem, was der macht, könnte man dann den Sitz angreifen wollen. Also das ist noch wie so ein bisschen offen, aber also, ihr habt jetzt schon sehr scharfe Worte gewählt, aber was mir vor allem auffällt, ist, dass man nicht sozusagen, egal was, koste was wollen, wir greifen an. Das ist einfach so eine komische Defensivhaltung. Es ist so eine Mentalität, wo ich glaube, der Freisinn selber, der zeigt, wie klein das Selbstbewusstsein eigentlich ist. Früher hat man einfach gesagt, wir kommen und jetzt machen wir mal Platz. Und so ist es überhaupt nicht mehr. Sondern so, ja, vielleicht, eventuell, wenn sich da dann eine gute Möglichkeit... Also, das ist so ein komisches Risiko abwägen, statt offensiv zu reingehen. Mhm.
Und es ist auch so ein komischer Kontrast irgendwie zu der Stadt Zürich, oder? Dort sind sie ja voll reingegangen, mit mehreren Kandidaturen sogar total aussichtslos für das Stadtpräsidium kandidiert und wirklich so mit der Haltung, wir wollen unbedingt gewinnen.
Und gleichzeitig sind es vielleicht auch die Erfahrungen in der Stadt Zürich gewesen, die jetzt eben da ein Stück weit vielleicht traumatisierend gewirkt haben für die FDP. Also eben dort ist man mit 3 Kandidierenden rein und hat dann sogar noch einen Sitz verloren. Was man auch sagen muss, es haben sich prominente Papabili bei der Kantons-FDP aus dem Rennen genommen. Also die Regine Sauter, Bettina Balmer, also Politikerinnen, die mit einer gewissen nationalen Ausstrahlung auch hätten können antreten, die haben nicht kandidieren. Also die Ausgangslage war so gesehen nicht wahnsinnig komfortabel für die FDP. Also man hätte müssen mit jemandem wahrscheinlich aus der zweiten Reihe dann kommen, der jetzt nicht Bekanntheitsgrad von einem anderen Silberschmidt hatte. Ja, das ist sicher auch mit ein Grund jetzt für die sehr, sehr defensiv Vorgehensweise.
Jetzt hat Fabian schon 2 mögliche Gründe angeführt. Gibt es noch weitere für die Ambitionslosigkeit?
Sicher auch so, dass ihnen das Personal fehlt. Also sie müssen ja wie die besten Köpfe auf Bern auch können schicken, dass sie ihren mittlerweile recht bescheidenen Wähleranteil auch können halten können. Und ich staune immer wieder, aber jetzt nicht nur bei der FDP, sondern eigentlich bei allen Parteien, wie dünn die Personaldecke ist, also wie wenig Spitzenpersonal sie effektiv haben. Sie müssen jetzt sehr schlau überlegen, oder, wer könnte allenfalls von der nationalen Ebene dann auf die Regierungsebene im Kanton wechseln und eben hätten wir dann genug Zugkraft mit den Kandidaturen, die auf Bern gehen. Das ist wie so ein Grundsatzproblem, wo ich finde, bei der FDP Zürich sich recht akzentuiert stellt, aber überhaupt nicht nur in dieser Partei.
Wichtig vielleicht auch noch das, was der Politologe Michael Herrmann bei uns auch im Tagesanzeiger gesagt hat. Die Leute in der FDP tendieren den Wählerweg eben auch eher dazu, Karriere in der Wirtschaft zu machen, als in der Politik, wo eben Verdienst geringer und das Amt unsicherer sei.
Glauben Sie, dass jetzt die SVP mit 3 Kandidaten, Kandidatinnen bekommen?
Sie haben es in den Raum gestellt. Es kann gut sein, dass die das machen und genau die offensive Haltung an den Tag legen, wo wir jetzt gerade vorhin darüber geredet haben.
Ja, und dazu eben, Raffaella, du hast eingangs, glaube ich mal, mit die FDP und SVP als Allianzpartner bezeichnet, oder? Aber ich finde, es gibt jetzt, wenn man es mal aus der Perspektive der Wählerinnen und Wähler anschaut, gibt es schon noch ein bisschen eine andere mögliche Sichtweise. Nämlich, man kann ja auch sagen, man hat das Interesse daran, dass die bürgerliche Mitte gestärkt wird, oder? Also SVP und FDP, da gibt es doch Unterschiede zwischen diesen 2 Parteien, oder? Und das ist eben auch etwas, was ich bedauerlich finde. Die Wählerinnen und Wähler haben jetzt wahrscheinlich die Auswahl, oder möglicherweise wären es die Auswahl haben zwischen der Stärkung von links, die SP die greift wahrscheinlich mit einer Doppelkandidatur an, oder? Zwischen der Stärkung von rechts, falls jetzt die SVP wirklich mit 3 Kandidaturen kommt, aber die Option, das bürgerliche Zentrum zu stärken, oder? Die entfällt, oder? Wenn die FDP nur mit einer Kandidatur kommt und Mitte vielleicht auch noch um ihren einen Sitz muss zittern. So gesehen, eben auch aus Blickwinkel vom Elektorat, ist das jetzt nicht eine sehr wünschenswerte Entwicklung.
Man könnte wahrscheinlich mal eine eigene Folge machen, allein zur FDP im Kanton Zürich, auch jetzt, um diesen Block abzuschliessen. Es ist schon verrückt, dass eine Partei, die mal schweizweit dominierend war, prägend war, am Schluss so auftritt, wie die FDP vom Kanton Zürich heute auftritt.
Möchtest du das als Schlussvotum zu dem Block einfach so stehen lassen, Philipp?
Ja, nein, ich könnte es gerne ergänzen. Also, oder sehe ich das falsch?
Ja, es ist, ich meine... Wie der Nukleus von der ganzen FDP-Abstiegserzählung spielt hier in Zürich. Man kann hier alles erzählen. Man kann bei der Swissair einsteigen und das nochmal aufrollen, den Grosszürcher Freisinn, den CS-Crash, wo dann zum Teil der FDP vor die Füsse geleitet worden ist, so Einzelfälle, aber dann halt auch sonst die Parteiendynamik. Wenn man sich überlegt, wo ist GLP gross, oder? Das haben wir noch nicht angesprochen. Ein Haufen wahrscheinlich eher linksliberale Leute, die jetzt vielleicht auch hätten können im Pool von der FDP landen, sind bei der GLP gelandet, sind dort abgesogen worden. Also da zeigt sich halt einfach wieder, der ganze Spannungsbogen, der abfällt bei der FDP, zeigt sich in Zürich einfach extrem stark. Und es sind auch keine grossen Unternehmer, in der FDP im Moment. Also André Silberschmidt ist ein, der hat jetzt inzwischen, jetzt, glaube ich, irgendwie 150 Angestellte mit ihrem Gastronomie-Startup. Aber die grossen Konzerne, Firmen und so, die sind jetzt auch nicht so FDP-nah in der Gegenwart. Da gibt es nicht mehr so viele Vertreter umeinander.
Sehr gut. Wir hatten ein anderes Thema heute im Politbüro. Wir haben uns recht lange über die FDP und die Zürcher Wahlen vom nächsten Jahr unterhalten. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt von dieser Kandidatur anschauen. Und zwar fällt es auf, dass mit dem Andi Silberschmidt ein national bekannter Politiker in ein kantonales Exekutivamt will. Und da ist er ja bei weitem nicht der Einzige. Kann mir jemand den Überblick geben, die Liste von den Leuten, die in Bern bekannt sind, jetzt wieder zurück in ihre Kantone gegangen sind oder noch gegangen?
Also du hast ja am Anfang, Philipp, schon ein paar genannt. Jetzt sicher sehr ein prominentes Beispiel ist Aline Trede, die vorher grüne Fraktionschefin war im Bundeshaus, die jetzt Berner Regierungsrätin wird. Dann der Nationalrat Balthasar Glättli von Zürich, der jetzt Zürcher Stadtrat wird. Das können wir vielleicht nachher dann noch ein bisschen vertiefen. Finde ich mehrere von seinen Aussagen sehr interessant in dieser Hinsicht. Céline Wittmer hast du, glaube ich, auch schon genannt. Auch SP Zürich und jetzt neue Stadträtin zu Zürich. Dann ebenfalls Zürich, Priska Seiler-Graf, ebenfalls SP, wo sich für die Wahlen, die wir jetzt darüber geredet haben, im Frühling 2027 in Zürich auch für den Regierungsrat interessiert. Der Roger Nordmann hast du, glaube ich, auch schon gesagt. Die Regierung im Kanton Watt, wo er jetzt gewählt worden ist, führt Rebecca Ruiz, die vorher auch Nationalrätin war und dann dort in die Regierung gewechselt hat. Der Martin Hübscher, SVP-Nationalrat von Zürich, steht jetzt auch für die Regierungsratswahlen zur Debatte. Das ist noch nicht ganz klar. Und gleichzeitig finde ich es aber schon wichtig zu sagen, dass es auch noch immer sehr häufig umgekehrt läuft. Also im aktuellen Parlament in Bern hat man zum Beispiel den Pascal Brulis, der im Ständerat ist, vorher Regierungsrat in der Watt war, den Mauro Boccia, das Genf, der jetzt auch im Ständerat ist, den Benjamin Mühlemann, der Co-Präsident von der FDP, der vorher Regierungsrat in Glarus war, jetzt im Ständerat, der Köbi Starch aus dem Thurgau, Ständerat, Benny Würth, Regierungsrat St. Gallen, jetzt Ständerat.
Du hast es jetzt sehr schön ausbreitet, Raffaella, weil ich glaube, es gibt so etwas wie eine inoffizielle Hierarchie unter den politischen Ämtern auf Kantons- und Bundesebene. Und also in aufsteigender Reihenfolge sind das Kantonsparlamentarier, der Nationalrat, dann Regierungsrat in einem Kanton, dann Ständerat und zoberst über allem droht natürlich der Bundesrat. Also das steht nicht in einem offiziellen hierarchischen Verhältnis zueinander, aber informell ist das sowieso der Karriereweg, wo ein Haufen Politikerinnen und Politiker tendenziell einschlägen. Also das Nationalrat in Kantonsregierungen, das hat es schon immer gegeben, oder? Also wenn wir jetzt Zürich anschauen, Mario Fehr, Nathalie Rickli, das sind auch vorher im Nationalrat gewesen. Und umgekehrt ist Ständerat auch so ein typisches Amt für ausgediente Regierungsrätinnen und Regierungsräte. Also ich glaube, das ist ja so ein bisschen das inoffizielle Curriculum, wo ein Haufen so als Ziel vor Augen haben. Mit kommunalen Ämtern ist es nochmal ein bisschen etwas anderes, oder? Also ich sage jetzt mal, Gemeindepräsident von Frenkendorf, ja, das rangiert relativ weit unten, oder?
Unter Nationalrat.
Ja, ich entschuldige wie allen Frenkendorfer, die jetzt das, wo jetzt da
zuhören. Dörfer,
ja. Hingegen eben so der Stadtrat von Zürich kann eine sehr attraktive, verlockende Option sein für jemanden, der im Bundeshaus politisiert. Oder also da kommt es ein bisschen auf Grösse und Bedeutung der Gemeinde an.
Das ist auch in den Kantonen so, glaube ich. Also das muss man auch ein bisschen im Hinterkopf haben. Kanton Zürich, 1,5 Millionen Menschen, riesen Wirtschaftsraum, ist eine andere Ausgangslage wie, sagen wir jetzt, Appenzell-Innerrhoden. Oder ein Balthasar Glättli in der Stadt in Zürich ist auch klar, das ist ein riesiges Exekutivamt und nicht einfach irgendeines. Der war ehemaliger Parteipräsident.
Aber zu Innerrhoden hast du dafür gute Chancen, zum jungen Bundesrätin werden, wenn du mal in der Regierung kommst. Vielleicht noch kurz zur Ergänzung, was der Fabian gesagt hat wegen der Stadtregierung. Das habe ich ja vorher gesagt mit dem Balthasar Glättli. Das finde ich schon noch interessant. Das muss man ein bisschen differenzieren noch. Für einen linken Politiker, der von Bern dann in die Stadtregierung zum Beispiel zu Zürich wechselt oder in eine städtische linke Regierung wechselt, ist es sehr attraktiv. Der Balthasar Glättli hat nicht umsonst gesagt, es sei der schönste Job für einen linken Politiker, der Stadtrat zu Zürich. Und das ist natürlich, weil zu Bern mit der bürgerlichen Mehrheit ist es als linker Politiker nicht so, dass du im National- oder Ständerat wirklich gestalten kannst. Du bist ein kleines Rädchen in dem ganzen Getriebe. Und deine Ideen, so wie sie im Ursprung daherkommen, die sind eigentlich praktisch nie mehrheitsfähig. Also du musst sie, wenn, dann mega abschleifen und dann schaffst du es vielleicht, dass du etwas mehrheitsfähig machen kannst. Oder es kommt gar nicht erst durch.
Die sagen, sie ist immer vorgekommen. Dann lasst es mich anders formulieren. Ist es heute nicht fast sogar eine Bedingung, dass man mal national eine gewisse Bekanntheit erlangt hat, dass man nachher in den Kantonen eine Chance hat? Ist nicht das die Veränderung zu früher?
Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht von einem Trend reden, einfach weil es jetzt jüngst gerade so prominente Fälle gegeben hat. Das hat es schon immer so gegeben. Aber was man grundsätzlich schon sagen kann, ist, dass Regierungsratswahlen Majorzwahlen sind. Das heisst, es ist entscheidend, dass die Köpfe wirklich auch bekannt sind einer breiten Bevölkerung. Und wer sich halt im nationalen Parlament etabliert hat, der hat einfach einen entscheidenden Startvorteil gegenüber, sagen wir mal, einem Kantonsrat, der so in seinem näheren Umfeld bekannt ist, aber sonst vielleicht nicht einmal kantonsweit und schon gar nicht national. Wer im nationalen Parlament ist und sich dort ein bisschen einen Namen gemacht hat, der ist vielleicht in der Arena oder im Club auftreten oder sogar in der Tagesschau. Und er ist vielleicht auch von Abstimmungskämpfen bekannt, wo er den Kopf dann immer reingehabt hat. Und dort muss man von dem her dann halt auch auf der kantonalen Ebene vielleicht in der Social-Kampagne oder der Plakat-Kampagne ganz klassisch nicht bei Null anfangen, sondern man hat schon eine gewisse Grundbekanntheit, einfach weil Bern, das Bundeshaus, viel medialisierter ist als die kantonale Ebene.
Aber es gibt da jetzt inzwischen auch ganz verschiedene Wege. Also wenn wir zum Beispiel an Martin Neukomm denken, der Grüne, der jetzt im Regierungsrat ist, der war Präsident der Jungen Grünen. Er hatte dort so ein bisschen eine Plattform gehabt. Und nachher war aber vor allem auch ein kantonaler Politiker gewesen, also im Kantonsrat und so. Und hat es dann trotzdem geschafft, sozusagen als aufsteigender Junge in die Regierung zu kommen. Und ich glaube, die Aufmerksamkeitsökonomie hängt nicht mehr so sehr an den Institutionen wie früher. Du kannst dir selber eine Plattform schaffen, wenn du irgendein Thema findest, das heiß genug ist, dass du dich mit dem assoziierst. Und ich glaube, das ist ja sowieso ein bisschen das Erfolgsrezept für Politiker in der Gegenwart, dass man irgendwo dort muss sein, wo die Temperatur rum ist. Und das kann eine Institution sein, das kann eine Partei sein, aber das kann gut auch ein Thema sein, wo man dich damit assoziiert, wo du medial vorkommst, wo du kannst senden dazu und dann aus dem heraus eine Dynamik kannst erzeugen und eine Kampagne lancieren.
Aufmerksamkeitsökonomie, hast du gesagt, Mario, das finde ich sehr ein gutes Stichwort. In dem Text, den unsere Kollegen vom Zürich-Ressort gemacht haben, zum André Silbschmidt und zum Eger auch von der SVP und so weiter, ist auch Michael Lehmann zitiert worden. Die Aufgabe ist schon ein Teil von seinem Zitat verwendet. Was er auch noch gesagt hat, ist, dass Aufmerksamkeit immer national wird. Also im Sinne von, dass sich die politische Aufmerksamkeit auf das Geschehen in Bundesbahn richtet und dass das ein wahnsinniger Vorteil ist für die Leute, die dort tätig sind. Umgekehrt gefragt, ist das nicht auch ein schlechtes Zeichen für unser ganzes System, für unseren Föderalismus, wenn man einfach vor allem wahrnimmt, was in Bundesbahn passiert und viel weniger, was in den einzelnen Kantonen und Gemeinden passiert?
Ich finde es eine interessante These von Michael Herrmann. Ich bin nicht so ganz sicher, ob ich ihm da das Hotel Gell würde beipflichten. Der Mario hat es schon ein bisschen angesprochen, oder? Also, wer es heute schafft, sich so Aufmerksamkeitsräume zu erspielen, der ist nicht unbedingt angewiesen auf ein ganz bestimmtes politisches Amt, sei es jetzt im Nationalrat oder sonst irgendwo. Also, man kann auch Nationalrat sein und dort völlig untergehen, oder so als Hinterbänkler. Und umgekehrt hat man dann so gewisse Figuren, wie, ich nenne jetzt mal Zania Ameti als Beispiel, oder, wo jetzt nie über die kommunale Ebene rausgekommen ist, wenn man sich auf die Institutionen anschaut. Aber sie ist trotzdem jetzt schon vor ihrem Malheur da mit dem Schuss auf Jesus Video da sehr eine bekannte und auch polarisierende Figur gewesen. Es gibt die andere Beispiele, die man könnte anführen, Flavien Gusse von den Jungsozialisten. Darum eben, ich bin nicht so ganz sicher, ob die These von Michael Herrmann, ob jetzt der einfach so wird beipflichten.
Ich finde grundsätzlich noch das Thema der kantonalen politischen Ebene interessant, weil das kann man jetzt auch medial sagen, also die Erfahrung machen auch wir, die Ebene wird irgendwie viel weniger wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Wir merken das auch bei unserer Leserschaft. Also was die Leute interessiert, ist ihre unmittelbare Umgebung. Also jetzt eben in dem Fall, wie wir schon auch schon in dem Podcast darüber geredet haben, die Stadt Zürich zum Beispiel und weniger der Kanton Zürich. Also die Städte und Gemeinden grundsätzlich, weil es ist ja einfach auch für die Alltagsgestaltung irgendwie wichtig, dass man weiss, was vor den Haustüren passiert. Oder dann eben die nationale Ebene, wo die grossen Fragen entschieden werden und wo eben die Köpfe bekannt und prominent sind. Und das führt eigentlich wie so ein bisschen zu einer Marginalisierung von dieser Kantonsebene. Und da muss man selbstkritisch auch sagen, das liegt auch an den Medien unter anderem. Also wir, die Medien haben in den letzten Jahren ja kontinuierlich Stellen abgebaut und das ist häufig in diesem Bereich passiert. Also dass man gemerkt hat, das Lokalen interessiert die Leute, aber eben sobald es die Zwischenebene ist, vielleicht ein bisschen weniger und dann ist es rationaler gewesen, um dort abzubauen, anstatt im anderen Bereich.
Auch wenn man nicht Kollegenschelten sollte betreiben da in diesem Format, ich mache es jetzt gleich. Nein, am stark auffallen tut mir das, was du jetzt geschildert hast, Raffaella, bei der NZZ. Ich finde, die NZZ hat eine starke Berichterstattung aus dem Bundeshaus. Sie sind auch extrem präsent, wenn es so um Politik in der Stadt Zürich geht. Also schauen sie sehr, sehr kritisch an, weil sie natürlich ein bürgerliches Medium sind und da auch ein bisschen aus einer gewissen Oppositionsrolle aus die Politik von dieser linken Mehrheit beleuchtet. Wenn es aber um Berichterstattung auf kantonszürcherischer Ebene geht, nehmen sie viel weniger wahr, oder? Also da zeigt sich das noch relativ gut, oder tut es mir?
Ich finde, man muss da ein bisschen Einschränkung machen. Es gibt umgekehrt auch für kantonale Politiker Themen, wo, wenn man will, reingehen will, die Aufmerksamkeit Ökonomie könnte bewirtschaften. Und eines der interessanten Beispiele finde ich zum Beispiel Silvia Steiner, Mitte Bildungsdirektorin, oberste Bildungsdirektorin von der Schweiz, zeitweise. Also eigentlich eine der wichtigsten Figuren im Schweizer Bildungssektor, wo aber ihre Macht oder ihren Einfluss da zu wirken oder sozusagen Debatten anzuschieben oder so, fast nicht wahrgenommen hat. Sie war sehr zurückhaltend gewesen, obwohl das Thema Schule und Bildung voll von Sachen ist, wo man hätte können reingehen und als Politikerin die eigene Brand bewirtschaften von Verhaltensregeln an der Schule, über Religion, Kopftuch und so weiter. Das hätte man alles können spielen, wenn man das würde wollen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, wenn dort eine 30-Jahre jüngere Regierungsrätin oder eine 20-Jahre jüngere Regierungsrätin, Regierungsrat am Drücker gewesen wäre, wo noch etwas hätte müssen beweisen, hätten wir eine völlig andere Bildungsdebatte gehabt in Zürich in den letzten Jahren. Sie muss das nicht, weil sie ist am Ende ihrer Karriere, sie ist eine Elder Stateswoman und tut entsprechend das viel entspannter angehen.
Vom Christoph Dauerle kann man das jetzt nicht behaupten.
Voilà, oder? Das ist einer, der hat sozusagen das Sendungsbedürfnis, der macht das Gegenteil. Und der spielt aus dem Wallis raus, spielt er all die Themen.
Ist einfach nur als Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, Mario. Es ist auch darum noch interessant, weil Zürcher Bildungsdirektoren haben eigentlich historisch gesehen immer sehr, sehr viel angestoßen.
Da also, kommen wir da ein paar Namen in den Sinn.
Da können wir eben Alfred Gilgen ist so ein Fall, Ernst Buschor. Also das sind Leute, die auch mit einer gewissen Lust am Provozieren ihr Amt versehen haben oder, und sehr viel auch nationale Trends dann angestoßen haben. Ja, da ist Silvia Steiner, die hat einen ganz anderen Stil gehabt.
Oder nochmal ein Beispiel. Verkehr, S-Bahnen, Autos, Strassen, Carmen Walker-Späh. Da hätte sie auch rein können, wenn sie würde wollen. Auch sie am Schluss von ihrer Karriere. Sie muss nicht mehr gewählt werden. Sie kann sozusagen auf der Welle von ihrer langen Bekanntheit und langen Karriere reiten. Sie muss nicht mehr einen Streit lancieren über die Zukunft, ob man jetzt autonom Auto fahren in Zürich zum Beispiel oder über irgend so etwas. Das hätte man alles. Da hätte es Raum gegeben für das Anziehen von Aufmerksamkeit. Aber zum Teil wird der auch nicht genutzt, habe ich das Gefühl.
Wenn ich jetzt Raffaella zugelassen habe, hat sie eigentlich recht widersprochen, Fabian. Und du, Raffaella, glaubst, dass die These vom Hermann schon etwas hat, dass wir unsere Aufmerksamkeit schon sehr auf Bern konzentrieren?
Also, um das ein bisschen versöhnen miteinander, die zwei Positionen, oder? Was jetzt die Funktionsweise der klassischen Medien anbelangt, stimmt es, glaube ich, oder? Aber was ich wollte sagen, und eben, wo ich nicht ganz sicher bin, ob der Michael Hermann wirklich recht hat, ist, dass heute die Einzelpolitikerin und der Einzelpolitiker eben durchaus Möglichkeiten haben, sich Aufmerksamkeit zu verschaffen, ohne dass das gekoppelt wäre an ein Amt auf nationaler oder sonstiger Ebene. Oder ich habe ein paar Beispiele genannt.
Ja, also ich finde, das widerspricht sich nicht. Was man aber auch noch sagen kann, ist auch der Mitteleinsatz der Parteien. Das hat sich ja auch recht gewandelt. Also die Parteizentralen in Bern sind ja richtige Maschinerien geworden mit Dutzenden Mitarbeitenden. Und die grossen Kampagnen werden eigentlich immer national geführt. Dort laufen alle die Fäden zusammen und Kantonalsektionen haben durch das nicht so eine zentrale Rolle. Also von den Parteien ist es auch gewollt, dass Botschaften sehr stark zentralisiert erfolgen, siehe zum Beispiel SVP.
Wie wichtig Aufmerksamkeit in der Politik ist, sieht man auch in anderen Ländern, wo man das Gefühl hat, dass es in gewissen Staaten fast nur um das geht. Wo würdet ihr uns hier einordnen, die Schweiz, wie Aufmerksamkeit zu treiben? Ist unsere Politik im Vergleich, keine Ahnung, zu irgendeinem Nachbarland, Frankreich, Deutschland oder so?
Ich finde relativ wenig und ich sehe verschiedene Gründe. Der grösste ist wahrscheinlich, wir haben keine nationale Wahl, die auf einzelne Figuren abzielt, weder auf jetzt Parteiebene, also wo eine gewisse Parteiführerschaft so eine zentrale Rolle spielt, oder Regierung selber. Also amerikanische Präsidentschaftswahl ist das beste Beispiel. Das schützt mal ein bisschen gegen extreme Auswüchse von diesem System. Und dann sind wir sehr zersplittert in unserer Landschaft. Es gibt kleine Wahlkreise, kleine Wahlkämpfe in Anführungsstrich. Und dann kommt halt eben noch, vieles ist Proporz mit langen Listen und wenig personalisiert, sondern eher an den Parteien dran. Aber ich finde jetzt auch gerade auf 2027, Anne, finde ich super spannend, wie die Leute, Politikerinnen und Politiker, die Aufmerksamkeitsökonomie werden bewirtschaften. Und ich bin die ganze Zeit am Umspienzeln, ob ich Spuren sehe von Leuten, die das anfangen benutzen und verwenden und anfangen, so Ein-Mann-Ein-Frau-Plattformen zu bilden.
Du bringst Politiker noch auf Ideen, Mario, oder? Im Podcast.
Wenn die Mechanismen ändern, dann ja auch den Karrierewege ändern. Früher ist so der Weg in der Politik wie ein bisschen vorzeichnet gewesen und der ist eher von unten nach oben gewesen, jetzt im Sinne von lokal, kantonal, national. Man hat das Ochsentour genannt. Gibt es die heute noch so oder erleben wir gerade ein bisschen eine Umdeutung von der?
Aber ich habe es vorher gesagt, ich würde jetzt irgendwie nicht wegen den paar letzten Beispielen, die wir hatten, von einem Trend reden oder so. Aber was man schon merkt, ist echt, dass so die klassische Ochsentour schon seit längerer Zeit ein bisschen ins Wanken kommt. Also zum Beispiel, weil so medial bekannte Personen, also ich denke jetzt an Roger Köppel oder so, direkt ins nationale Parlament kommen, ohne dass sie vorher je ein politisches Amt bekleidet hätten. Also früher war ja die Ochsentour Bern ist Belohnung für jahrelange Knochenarbeit, die man auf Gemeindeebene und im Kanton gemacht hat, oder? Und jetzt gibt es sehr viele so politische Quereinsteiger, die eigentlich direkt nachher in der Regel in den Nationalrat gehen. Aber eben, ich finde es noch wichtig, dass man nicht jetzt irgendwie von einem Trend redet, nur weil man jetzt jüngst ein paar Beispiele hat, weil es in der Vergangenheit auch immer wieder gegeben hat und weil es ja auch den umgekehrten Weg gibt.
Ich glaube, auf die sehr lange Frist oder, sieht man schon, dass sich so das Eintrittsalter im Bundeshaus nach oben verschoben hat. Oder? Also, früher ist das, also mit früher meine ich jetzt wirklich vor 30, 40 Jahre war das eine ganz grosse Ausnahme gewesen, dass jemand mit 30 oder sogar noch jünger ins Bundeshaus gekommen ist. Das hat sich geändert oder das ist heute überhaupt nicht mehr Spezielles. Gleichzeitig finde ich, ist ja gerade der André Silberschmidt, mit dem wir eingestiegen sind, jetzt in die Diskussion heute, ist ja auch ein Beispiel dafür, dass es die Ochsentour eben immer noch gibt. Oder also der André Silberschmidt war zuerst Zürcher Gemeinderat, dann ist er Nationalrat geworden, jetzt wird er Regierungsrat, vielleicht wird er dann irgendwann mal noch Ständerat. Also die Ochsentour, die gibt es schon noch, auch wenn sie sich so auf den unteren Rängen vielleicht ein bisschen verkürzt hat im Vergleich zu früher. Und so die Paradiesvögel und Quereinsteiger, die da aus dem Nichts raus auf einmal ein wichtiges Amt haben. Also für mich ist das eindrücklichste Beispiel von den letzten Jahren immer noch der Thomas Minder, oder? Unternehmer aus Schaffhausen, Vater von Abzockerinitiativen, der es einfach mit dem Anliegen geschafft hat, Publizität zu erlangen und dann aus dem Stegreif raus Schaffhauser Ständerat worden ist. Also so Beispiele gibt es, aber ich denke nicht, dass das einmal die Regel wird. Oder ich denke, so die Ochsentour, über welche Ämter sie jetzt auch immer führt, die wird weiterhin die Regel bleiben.
In dem Zusammenhang finde ich es auch noch interessant, über das Modell des Milizpolitikers nachzudenken. Mhm. Also irgendwie kann man ja sagen, das ist schon heute eine Art Lebenslüge der Politiker. Es ist zu Bern überhaupt nicht so easy, wie die einen vielleicht meinen. Also vor allem im bürgerlichen Lager kokettiert man ja immer damit, dass man sagt, man hat nebenan noch einen hochprozentigen Job und so. Und dann merkt man relativ schnell, eben auch mit dieser Aufmerksamkeitsökonomie, die wir jetzt vorher beschrieben haben, dass man einiges muss machen, dass man nicht einfach ein Hinterbänkler ist, sondern dass man auch von den Medien und so wahrgenommen wird, dass man auch das Gesicht in die Kameras haben und so. Man ist dann in verschiedenen Kommissionen, die Sessionen sind sehr streng, man wird intensiv von Lobbyisten bewirtschaftet und so weiter. Viele merken einfach, dass sie dort auch an Grenzen kommen, also dass es eigentlich gar nicht mehr so möglich ist, zum nebendran einen hochprozentigen Job zu haben. Gleichzeitig ist Bern jetzt nicht so, also finanziell jetzt für einen Politiker nicht so attraktiv wie ein Regierungsratsamt. Das ist sehr attraktiv. Da kann man über Kantone hinweg, in den Kantonen, wo man gut verdient als Regierungsrat, kann man bis zu 350'000 Franken im Jahr verdienen. Das ist also deutlich mehr als Nationalrat, wo man vielleicht etwa 130'000 hat, als Ständerat vielleicht etwa 140'000. Dort muss man einfach wissen, häufig denkt auch unsere Leserschaft, die kommen das einfach alles wirklich so auszahlt über. Aber sie müssen ja meistens auch noch Assistenzen haben, die ihnen helfen, die ganze Arbeit und die Flut von Unterlagen und Mails und so zu bewältigen. Und gleichzeitig müssen sie auch Abgaben an ihre Parteien leisten. Also netto bleibt nachher dann nicht mehr so viel übrig, wie es im ersten Moment tönt. Das heisst, das sind alles so Entwicklungen, die so ein bisschen in Richtung Auflösung oder starkes Kratzen am Milizmodell gehen und mehr in Richtung Berufspolitiker. Und in dem Innen wird es, glaube ich, schon zunehmend attraktiv, dass man nicht mehr in den angestammten Job zurückgeht, von dem man eigentlich ursprünglich gekommen ist, sondern dass man nachher noch höhere politische Ämter strebt. Und eben, Regierungsrat ist so etwas, wie ich jetzt gesagt habe, mit den Löhnen, die da teilweise je nach Kanton gezahlt werden.
Ich finde, dass zum Teil die Tour früher noch anfängt, weil die Jungparteien sich mehr und mehr professionalisiert haben und zum Teil das auch sehr effizient bewirtschaftet und dann junge Leute sehr schnell auf die nationale Bühne aufspülen und die dann auch früh ihre Karriere schon gewisse Etappen absolvieren. Der André Silberschmidt ist ein Beispiel, der Cedric Wermuth ist eins. Jetzt im Moment ist der Jonas Lütti von der Jungfreisinnigen ist so ein Beispiel, der recht präsent ist mit so Aktionen, die man aus dieser Jungpartei heraus lanciert. Bei der Jungen Mitte gibt es teilweise auch so Figuren. Also ich finde, man könnte vielleicht sagen, Tour gibt es noch, aber es gibt viel mehr Routen wie früher noch innerhalb von dieser Tour.
Also etwas habe ich schon auch noch interessant gefunden, so in der Begründung von der Kandidatur von André Silberschmidt. Er hat ja irgendwie gesagt, ich tue jetzt ein bisschen zuspitzen. Für die Work-Life-Balance sei so ein Regierungsratsjob besser, als er ist ja auch für das Präsidium von der FDP Schweiz zur Debatte gestanden. Das hat er dann abgelehnt, weil er gesagt hat, eben wegen der Familie und so, das wäre ihm zu viel. Und das habe ich schon noch bemerkenswert gefunden, weil das suggeriert so ein bisschen, dass das Regierungsratsamt Schocki ist, also dass man da eigentlich viel mehr dann daheim sein kann und die Work-Life-Balance super ist. Das ist es natürlich nicht. Du hast je nach Kanton auch wieder die Verantwortung für teilweise, also tausende Mitarbeitende. Also das ist nicht etwas, wo man irgendwie am 5 Uhr Feierabend geht oder so. Insofern habe ich die Begründung auch noch speziell gefunden und ich habe gefunden, es erweckt ein bisschen einen falschen Eindruck von diesem Jobprofil. Und gleichzeitig ist es natürlich schon so, als Parteipräsident, da muss man in der ganzen Schweiz an jeder Hundsverlochete sein, überall umeinander reisen. Das ist wahnsinnig zeitaufwendig und eben, man verdient viel, viel weniger. Von dem her ist es schon viel attraktiver, Regierungsrat
zu werden. Also man muss natürlich schon sagen, es gibt kein schlimmeres Amt als Parteipräsident, oder? Und natürlich kann es sein, dass der André Silberschmidt, wenn er dann in die Regierung gewählt wird, etwa die mal muss nach, was weiß ich, nach Fischental oder nach Hinterdachsen eine Turnhalle einweihen. Aber als Parteipräsident hätte er irgendwie nach La Brevin und nach Bosco Gurin müssen fahren, oder?
Durch den Swiss mit Fabian Renz.
Ja, genau. Das finde ich, da kann ich schon nachvollziehen, was der André Silberschmidt gesagt hat, oder? Der Parteipräsident, das ist ein äußerst schwieriger und undankbarer Job.
Wunderbar. Alle, die das Video nicht gesehen haben von André Silberschmidt, möchte ich das herzlich empfehlen. Ich werde es auch verlinken, logischerweise.
Danke vielmals für eure Unterstützung.
Auch verlinken wir diverse Texte aus dem Zürcher Ressort, die sich um die Kandidatur drehen und den Kommentar von Fabian, der geschrieben hat, dass das Wählen schon lustig gewesen sei. Er hat sich ein bisschen beklagt, muss man sagen. Ein bisschen geomert fast schon. Das war es mit dieser aktuellen Folge vom Politbüro. Produziert hat ihr Noah Fendt. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Tschüss miteinander.